Text für die Predigt lese ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 46 bis 54. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt! Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm: Gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Liebe Gemeinde, wir begegnen hier einem Beamten des Herodes Antipas, damals der Herrscher, der Fürst in Galiläa. Und an diesem Mann, so können wir so ein wenig anschauen, wie Glaube entsteht, und wie Glaube sich auch weiterentwickelt, wie er wächst. Ganz am Anfang unserer Geschichte steht eine Krise. Nicht immer, wenn ein Mensch zum Glauben findet, steht am Anfang eine Krise. Manche haben ihn einfach so übernommen von ihrer Kindheit. Aber ganz oft ist es irgendwie auch eine Lebenssituation, wo manches so weggebrochen ist. Bei diesem Mann in dieser Geschichte gibt es eine große Krise. Sein Sohn liegt im Sterben aufgrund einer schweren Erkrankung. Kurz vorher wird die Geschichte erzählt, wo Jesus einer Frau aus Samaria an einem Brunnen begegnet ist. Auch diese Frau findet zum Glauben. Bei ihr ist es jetzt keine Krise durch eine Erkrankung, sondern bei ihr ist es eine Sinnkrise. Ihr Leben ist leer, ohne echte Erfüllung. Ohne echtes Glück. Wenn ich auf mich selbst schaue, ich bin ja christlich aufgewachsen, und doch gab es in meiner Jugendzeit dann so einen Punkt, wo ich auch so in einer Krise war, wo der Glaube für mich dann nochmal ganz neu, nochmal ganz lebendig wurde. Wo man dann auch so persönlich sein Ja dazu gefunden hat und nicht nur das weitergetragen hat, was man mal übernommen hat. Manchmal kann es auch eine ganz kleine Krise sein, dass man plötzlich merkt, man betet und betet, aber es erfüllt einen nicht mehr. Oder man hat keine Freude mehr am Besuch des Gottesdienstes. All solche kleinen Dinge können einen dazu führen, dass man ins Nachdenken kommt, wie wichtig ist mir das eigentlich? Wenn man in einer Krise ist, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man sich überlegt, was kann mir denn helfen, aus dieser Krise herauszukommen? Oder wenn man das selber nicht mehr kann, dass es andere Menschen gibt, die einem helfen, oder sich überlegen, was kann denn diesem Menschen helfen? Bei einer Erkrankung gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann überlegen, zu welchem Arzt gehe ich? Oder man kann auch die Naturheilkunde zu Rate ziehen. Gibt es da auch Hilfen? Vielleicht ist auch mal eine längere Auszeit, eine Kur nötig. Auch das kann helfen. Man kann mehreres versuchen, damit eine Besserung eintritt. In der Geschichte erfahren wir, dass der Beamte Diener hatte, er muss also schon ein etwas höher gestellter Beamter dieses Herodes gewesen sein. Und dadurch hat er wohl auch über einige finanzielle Mittel verfügt. Vermutlich hat er bereits auch schon verschiedene Ärzte konsultiert oder vielleicht auch noch anderes ausprobiert. Aber, und das ist so ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zum Glauben, dass auf dieser To-Do-Liste dieses Mannes, was jetzt in dieser Krise helfen kann, eben auch draufsteht: Jesus bitten. Jesus ansprechen und ihn bitten. mit Jesus reden, zu ihm beten, das ist hier der erste Schritt zum Glauben. Aber das sollte natürlich nicht nur auf unserer To-Do-Liste stehen, wenn wir am Anfang unseres Glaubens stehen, sondern das ist ja etwas, was ganz grundlegend zu unserem Glauben dazugehört. Zu diesem Jesus zu kommen, auch nicht nur in der Krise, aber gerade auch in der Krise, aber auch sonst jeden Tag. Das Gebet ist ja letztlich das Gespräch mit dem, der mich von Herzen liebt, der mein himmlischer Freund ist. Und umso trauriger, wenn viele mit dem Gebet gar nichts mehr anfangen können. Mir hat mal ein Pfarrer gesagt, es ist doch eine irrige Annahme, dass der große, gewaltige, ewige Gott aufgrund irgendeines kleinen Gebetes eines Menschen von mehreren Milliarden Menschen irgendwie was ändern würde. Das kann man doch als moderner Mensch nicht annehmen. Tja, dann nützt das alles nichts. Aber das Schöne ist, dass dieser gewaltige, große und ewige Gott ja eben der ist, der in Jesus Mensch geworden ist, ganz klein geworden ist, weil er eben an jeder und jedem von uns interessiert ist. Das ist ja gerade das Besondere an unserem Glauben. Dass es eben nicht nur einer, der irgendwie da oben ist, wo man gar nicht weiß, ist er jetzt gerade zufällig über Europa unterwegs oder ist er gerade woanders, das weiß man ja nicht. Nein, jeder Einzelne ist für ihn wichtig. Jedenfalls der Mann tritt an Jesus heran und bittet um Hilfe. Und Jesus, er blockt ab. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das klingt nun zunächst mal nicht sehr freundlich. Aber damit führt Jesus diesen Mann auch einen Schritt weiter auf diesem Weg des Glaubens. Dieser Mann sieht ja in Jesus zunächst mal lediglich einen Wunderheiler. Er hat gehört, durch diesen Jesus sind schon Menschen gesund geworden. Ja, versuchen wir es doch mal mit ihm. Aber ob der nun Jesus heißt, oder Annette, oder Josef, oder das ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist nur, was dieser Jesus tut und dass er in einem bestimmten Bereich offensichtlich besondere Fähigkeiten hat. Indem Jesus ihn zunächst einmal abblitzen lässt, ist der Mann gezwungen, sich Gedanken über diesen Jesus zu machen. Wer ist dieser Mann? Ist er austauschbar? Hat er will nicht, gehe ich halt zum Nächsten. Und dann dieses seltsame, normalerweise fordert ja ein Arzt nicht Glauben. Zumindest ist es verdächtig normalerweise, wenn ein Arzt sagt, naja, vertrauen Sie mir nur. Was der Kollege sagt, glauben Sie das bloß nicht, vertrauen Sie mir. Aber dieser Arzt Jesus, der fordert Glauben. Damit muss sich dieser Mann auseinandersetzen. Jesus macht dem Mann so ganz indirekt deutlich, noch wichtiger als das, was ich tue, ist das, wer ich bin. Glaube nicht in erster Linie an meine Wunderkräfte, sondern glaube an mich. Nun ist eben das Schöne an der Geschichte, dieser Mann lässt sich da nicht abschrecken. Er versucht nicht einen anderen. Es gab damals, auch Jesus war da nicht der Einzige, es gab noch andere Leute, die durch die Gegend zogen und sozusagen als Heiler und Wundertäter auftraten. Aber er sucht jetzt nicht einen anderen. Er bleibt bei diesem Jesus. Und so ist sein Glaube schon ein Stück gewachsen. Die Person des Jesus kommt plötzlich in den Blick. Nicht nur das, was dieser Jesus tut. Er bleibt an Jesus dran. Er hält an ihm fest. Er lässt sich nicht abschrecken. Auch wenn nichts passiert, auch wenn ich von diesem Jesus zunächst einmal nichts höre, er so den Eindruck hat, er blockt mich ab. Ich bleibe dran, ich bete weiter, ich gebe nicht auf. Denn auch wenn Jesus immer bei uns ist, so gehört doch auch immer wieder das Suchen von Jesus zu unserem Glauben. So wie bei einer Schatzsuche, da studiere ich immer wieder die Schatzkarte, das ist die Bibel. Ich frage andere um Rat, das sind die Schwestern und Brüder in der christlichen Gemeinde. Das Dranbleiben an diesem Schatz Jesus, der nicht immer jederzeit einfach verfügbar ist. Der Mann bleibt dran und er nennt Jesus nun Herr. Er hat erkannt, auf diesen Jesus kommt es an, der ist nicht einfach austauschbar. Und dann bittet er erneut, komm, ehe mein Kind stirbt. Aber Jesus kommt nicht mit. Es ist wieder sozusagen eine Grenze, die er da aufrichtet. Es ist eigentlich klar, ein guter Arzt, der kann zwar im Notfall mal eine Ferndiagnose stellen, aber ein guter Arzt kommt in Regel zu seinen Patienten hin, schaut sich den an und stellt dann eine Diagnose. Und Jesus möchte einfach nicht mitkommen. Er tut das nicht. Er gibt dem Mann nur sein Wort. Geh hin, dein Sohn lebt. Und wieder steht dieser Mann nun vor der Frage, vertraue ich diesem Jesus nun mit seinen Worten? Auch wenn es völlig unsinnig aussieht, wenn der Arzt das doch nicht macht. Sie kommen zum Arzt und berichten von einer schweren Erkrankung oder sagen, gehen heim, ist alles in Ordnung. Ja, wer glaubt denn sowas? Das setzt schon großes Vertrauen voraus. Es ist immer wieder die Frage, vertraue ich diesen Worten, auch wenn ich manchmal gar nichts sehe? Für mich als Pfarrer ist das letztlich immer die Situation, wenn ich auf einem Friedhof stehe, an einem Grab, und dann kommen die Sätze Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, sozusagen, das ist das, was von uns übrig bleibt. Das ist das, was unsere fünf Sinne sehen. Und da weiß ich auch, dass auf den Friedhöfen auch immer wieder viele Menschen stehen, die sagen, ja, das war's auch. Das ist ja auch so, sind wir ja auch gepolt, wir modernen Menschen, wir wissenschaftlich geprägten Menschen. Wir können ja nur glauben, was wir irgendwie erfassen können mit unseren Sinnen, was unser Verstand erfassen kann. Und trotzdem dagegen immer wieder diese Worte von Jesus zu setzen. Bei jeder Beerdigung kommt eigentlich dieses Johannes 11, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind diese zwei Sachen, was meine Sinne sehen oder diese Worte von Jesus. Und es ist immer die Frage, wem vertraue ich mehr? Und als Jesus einmal gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat er uns einen deutlichen Hinweis darauf gegeben, worauf wir letztlich mehr bauen können. Vertraue ich meinem Verstand und meinen fünf Sinnen mehr als den Worten von diesem Jesus? Und ich denke, das ist immer wieder ein Konflikt, auch in unserem Christenleben. Mache ich mein Leben wirklich in diesen Worten von Jesus fest, auch wenn immer wieder Dinge oder Geschehnisse sind, die diesen Worten zu widersprechen scheinen? Kamal ist ein Mann, der in Indien lebt. Eines Tages schläft ein Bettler vor seinem Haus. Und als es zu regnen anfängt, bekommt Kamal Mitleid, er bringt ihm eine Decke. Der Bettler beginnt darauf, ihm von Jesus zu erzählen und schenkt ihm eine Bibel. Kamal ist ärgerlich, angewidert. In manchen Gegenden Indiens werden die Christen ja auch gehasst. Er verbrennt diese Bibel. Aber nach einer unruhigen Nacht mit wenig Schlaf bereut er seine Tat. Vielleicht ist ja doch etwas dran an diesem Jesus und seinen Worten. Jetzt will er plötzlich wieder eine Bibel haben. Manchmal hat man das ja so bei Kindern, ne? Am einen Tag ist es plötzlich völlig uninteressant, am nächsten Tag, wo ist das, wo ist das? Aber nun kennt Kamal keine Christen und der Bettler ist auch nicht mehr da. Schließlich hört er, dass er in einer weit entfernten Stadt, was ihm 3 Tage Zugfahrt kosten wird, dass es da irgendwo Christen gibt. Und er beschließt, ich nehme diesen Weg auf mich, wie so eine Schatzsuche. Er reist hin, geht etwas ziellos durch die Straßen, ja, wo sind jetzt diese Christen? Und dann trifft er überraschend auf der Straße diesen Bettler wieder. Und dieser führt ihn zu einer Gemeinde und diese erzählt ihm von Jesus und seinen Worten. Und heute leitet dieser Kamal ein Schulungsprogramm für Jüngerschaft und Mission in Indien. Und er hat dann auch diesen Bettler unterstützt, der aus einer ganz niederen Kaste kommt und deshalb auch keine Aufstiegschancen in der Gesellschaft hatte. Und der ist auch heute kein Bettler mehr, sondern Leiter einer christlichen Gemeinde. Ein Beispiel für dieser Kamal, wie er diesen Worten von Jesus begegnet ist und etwas ganz neu geworden ist in seinem Leben. Er kannte, das ist wahr, da kann ich mich drauf verlassen. Auch dieser Beamte in unserer Geschichte vertraut dem Wort von Jesus. Und er wendet sich nicht enttäuscht ab. Er fühlt sich nicht von den billigen Worten vertröstet. Ach, der will ja gar nichts von mir wissen, schickt mich einfach weg. Nein, er geht ganz gespannt nach Hause. Und tatsächlich darf er erleben, sein Sohn ist geheilt. Und diese Heilung war für ihn nun ein Zeichen. Nicht einfach nur eine Wundertat eines Wunderheilers, sondern ein Zeichen dafür, dass das, was er erkannt hat, auf diese Person Jesus kommt es an, auf seine Worte kommt es an, dass das wahr ist. Und das können wir auch wir als Zeichen heute nehmen, dass wir auf diesen Jesus vertrauen können und dass es wahr ist, was er sagt. Nun kann man ja einwenden, tja, wenn man sowas erlebt wie dieser Vater in der Geschichte, dann ist es mit dem Glauben natürlich leicht. Ist ja auch richtig. Ich würde es mir auch manchmal wünschen, dass man mal so ein bisschen mehr Wunder erleben würde. Da wird einem das Glauben auch noch viel leichter fallen. Von 1989 bis 2000 gab es in der christlichen Musikszene eine bekannte und beliebte Band, die hieß DC Talk. Das war so eine Mischung aus Rock, Pop, Punk und Hip-Hop. Ich habe auch eine CD von denen, finde ich sehr gut, immer noch. Und einer der Sänger, Toby McKeon, dieser damaligen Band, der musste vor 3 Jahren, 2019, erleben, wie sein Sohn verstarb im Alter von 21 Jahren. Und das haben ja auch manche schon hier in Berkeley erlebt, auch meine Eltern haben das erlebt. Er erlebt eine schlimme Zeit der Trauer, wo eigentlich alles zusammenzubrechen droht. Und wo auch die Frage ist, ja, was nützt einem dieser ganze Glauben noch? Denn viel Schlimmeres gibt es ja eigentlich nicht. Lohnt sich die Sache mit diesem Jesus eigentlich noch? Und dann in Texas begegnet ihm ein bisher unbekannter Mann, der ebenfalls seinen Sohn bei einem Autounfall verloren hatte. Und der erinnert ihn an etwas, was er eigentlich ja wusste in seinem Kopf. Der rät ihm einfach, sich an den Worten von Jesus festzuhalten. Daran, was Gott uns in seinem Wort verspricht, zum Beispiel Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder Johannes 10, ich bin der gute Hirte, niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Oder der Wochenspruch, der uns daran erinnert, dass es dann noch ein Reich Gottes gibt, wo wir alle einmal am Tisch sitzen werden. Und das hat ihm geholfen, diesen Sänger, diesen Toby McKeon. Und er hat später mit seiner Frau zusammen eine Art Glaubensbekenntnis abgegeben. Und damit möchte ich die Predigt beenden mit diesen Worten. Die beiden haben dann gesagt, wir wollen, dass die Welt das weiß. Wir folgen Gott nicht, weil wir eine Art Vereinbarung haben, wie zum Beispiel, wir folgen dir, wenn du uns segnest. Nein, wir folgen Gott, weil wir ihn lieben. Es ist uns eine Ehre. Er ist der Gott, der Hügel, aber auch der Täler.